HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl am ersten Weihnachtstag. Bali kennt wohl jeder Indonesien-Tourist. Sumba aber kennt kaum jemand. Dabei ist Sumba sogar fast doppelt so groß wie Bali und nur circa eine Flugstunde von dem Traumreiseziel schlechthin im Indischen Ozean entfernt. Doch auf Sumba leben viel weniger Menschen, die Insel an sich ist sehr arm und zumindest noch voll unberührter Natur. Unsere Korrespondentin in Südostasien, Lena Bodewein, ist nach Sumba gereist, in ein Reich der Marapu, der Naturgeister.
Marapu, das ist ein komplizierter Glaube. An die Geister der Vorfahren zum einen, an die belebte Natur zum anderen und zum dritten an große Augen, große Ohren, kein Name. So heißt es, also an einen namenlosen Gott, der alles sieht und alles hört. Und der Marapu-Glaube hat ein wunderschönes Bild für die Schöpfergottheiten, erklärt der Priester Vater Robert.
God according to them.
Sie nennen sie Inamavolo, Amamaravi. Inamavolo ist die Mutter, die eine Weberin ist. Amamaravi ist der Vater, der den Webfaden macht. Das ist eine tolle Kombination, wie sie ihren Schöpfer nennen. Partnerschaft und Ergänzung bringen die Natur in Harmonie. Ihrer Meinung nach ist der Schöpfer zum einen wie ein Vater mit großer Kraft und wie eine Mutter, bescheiden und treu. So erschaffen sie die Natur und auch das Leben, den Menschen.
Die Bevölkerung Sumbas ist zu zwei Dritteln christlich, offiziell zumindest, kalvinistisch missioniert. Man trägt Namen wie Anselmus, Melchianus. So kräht es der kleine Junge ins Mikrofon, der irgendwo im Nirgendwo von Sumba auf einer Brücke steht. Auch sein Freund heiße so. Viele von ihnen bekommen in der Grundschule nahegelegt, Christen zu werden. Dann würden sie auch in ihrer Ausbildung unterstützt beispielsweise. Offiziell werden sie das dann, aber die meisten folgen nach wie vor ihrem traditionellen Glauben. Davon künden auch ihre Häuser, die oft einen hohen schornsteinartigen Turm haben.
Ja, manifest in the building, for example, high tower here.
Der hohe Turm bedeutet ihnen, wie sie ihr Leben führen sollen, zum Himmel gewandt, denn dort ist die Gottheit. Und darum haben die traditionellen Häuser einen möglichst hohen Turm, um der Gottheit näher zu kommen.
Symbolizes how to face God.
Ketakutan membuncah, berhamburan pecah, simpan luka hingga lelah, tak terbentuk.
Die Gottheiten hausen ganz nahe dem weiten Himmel von Sumba. Und in den großen Felsen der schroffen Landschaften sollen Naturgeister beheimatet sein. Die Atmosphäre hier ist spürbar rauer, nicht so lieblich wie auf Bali. Dort sind selbst die Opfergaben für die Götter und Geister immer so ansehnlich wie möglich. Blüten, Obst, fein geflochtene Körbe schmücken Straßen und Altäre. Auf Sumba werden Tiere geschlachtet, die Marapu-Weisen lesen in ihnen und die Geister sind böse, erzählt Ansel, kurz für Anselmus, ein Lehrer aus West-Sumba.
The natural Marapu maybe you just find in the big trees.
Die Natur Marapus findest du in den großen Bäumen und großen Felsen. Und wenn du einen Baum fällst, brauchst du die Erlaubnis, weil es die Behausung des Marapu ist. Sonst wirst du krank. Im Krankenhaus können sie nichts finden und sagen, es sei doch alles in Ordnung. Aber wenn du dann zum Priester gehst und ein Huhn schlachten lässt und er liest darin, dann steht dort, dass du die Vergebung der Marapu brauchst. Und wenn du die hast, wirst du wieder gesund.
Then when you say forgiven to the natural Marapu, you're going better.
Geister, die zürnen und vergeben, prägen den Glauben der Insulaner. Klar, dass auch in einem indonesischen Western ein Geist eine Rolle spielt, wie in Marlina, erzählt die Regisseurin Muli Soria.
Es gibt viele Geistergeschichten in Indonesien. Wir haben viele Arten von Geistern, nicht bloß diesen hier. Sie sind überall, auf Sumba, auf Java. Wir sind sehr spirituelle Menschen in Indonesien.
Gib mir meinen Kopf zurück, fordert der Geist in Marlina, bevor die junge Frau davonreitet.
Geister und Pferde, Rauheit und Savannen. Sumba scheint geschaffen für Western. Satay-Western, analog zum Spaghetti-Western. So wurde das Genre schon bezeichnet nach den berühmten indonesischen Spießen.
Leben und Tod liegen hier besonders nah beieinander. Das weiß Vater Robert. Und darum ist er nicht nur Priester, sondern hat auch ein Museum gegründet. Sein eigenes Haus ist in der traditionellen Bauweise errichtet. Bambusbalken, Palmgeflecht als Wände, das Ganze etwas über dem Erdboden. Das Dach aus Palmstroh mit einem hohen Turm in der Mitte, ebenfalls strohbedeckt. Darum herum einige traditionelle Häuschen, in denen Besucher wohnen können. Dazu ein größerer Pavillon, das Sumba Cultural Conservation and Learning Institute, ein Museum für die besonderen Riten und die einzigartige Kultur Sumbas.
Der Marapu-Glaube. Darüber erfährt man viel in dem Kulturzentrum. Wie er die Menschen prägt, wie sie ihre einzigartigen Grabsteine machen, wie sie eine Passola abhalten oder eine Beerdigung.
Damit spricht Vater Robert die beiden wichtigsten Rituale auf der Insel an, Beerdigung und die Passola. Das ist einer der berühmtesten und blutigsten Bräuche der Insel. Die Erde muss rot werden bei diesem kriegerischen Ritual, dann wird die Ernte besonders gut, heißt es.
Stolze Krieger zweier Clans preschen zu Pferde aufeinander zu, als Schärpen tragen sie Ikat-Tücher. Die traditionell gewebten Muster zeigen Krokodile oder Hirsche, Schildkröten oder Hühner, die Opfertiere. Denn es ist ein lebensgefährliches Turnier und je mehr Blut fließt, umso besser für die Ernte. Im richtigen Moment schleudern die Passola-Krieger ihre Speere. Zwar sind die Waffen nicht mehr mit metallenen Spitzen versehen wie früher, dennoch sterben immer wieder Menschen bei der Passola. Nicht unbedingt im Turnier, sondern im Drumherum. Die Atmosphäre ist aufgeladen, es ist drückend heiß. Und schon am Vorabend sind die jungen Männer der Dörfer am Strand aufeinander losgegangen.
Ein Faustkampf, ein uraltes Ritual, bei dem viele Kämpfer in jedem Frühling von Neuem mitmachen, wie Dedi.
Ich kann nicht anders, ich muss kämpfen. Alle meine Freunde sind dabei, also kämpfe ich auch.
Und mit dem Segen der Schamanen geht die Passola weiter. Schließlich ist sie wichtig für die Ernte. Je fester die Männer zuschlagen und je erfolgreicher die Krieger zu Pferde waren, desto besser wird die Saat aufgehen.
Pferde sind ein wichtiger Teil der sumbanesischen Kultur. Die berühmteste heimische Rasse ist auch bekannt als Sandelholzpony, Sumba und Sandelholz. Das nannte man früher in einem Atemzug, als das Sandelholz das wichtigste Exportgut der Insel war. Die Vorfahren der Ponys kamen mit mongolischen Seefahrern auf die Insel. Später wurden auch orientalische Pferde eingeführt. Und so entstand eine edle Ponyrasse, die mit ihren sehr harten Hufen und explosivem Wesen perfekt geeignet ist für Pferderennen in der trockenen Savanne.
Auch bei den Begräbnisritualen spielen die Pferde Sumbas eine Rolle, erzählt Ansel, der Lehrer.
Die Menschen, die bei der Beerdigung mithelfen, musst du danach belohnen, zum Beispiel mit einem Pferd. Pferde waren früher unser wichtigstes Transportmittel, heute haben wir Autos und Mopeds. Aber Pferde sind immer viel wichtiger gewesen und Büffel, denn aus Büffeln kann man lesen.
Büffel, Pferde, von beidem nicht zu wenig, das ist die Währung hier. Und darum sind es die Begräbnisse, die den Marapu-Glauben zu einem der teuersten der Welt machen. Wenn ein wichtiges Mitglied der Familie gestorben ist, dann...
The rich people maybe we killing about 10 buffaloes.
Dann muss man etwa 10 Büffel schlachten. Ein Büffel kostet 50 Millionen Rupia, 3000 Euro. 10 Büffel sind also viel zu teuer für eine Zeremonie. Darum müssen wir auf Sumba eben manchmal warten, um ein Doppelbegräbnis zu veranstalten. Man macht nur schon mal das Grab und muss warten.
And then the tombs is still empty because waiting together them to bring together of them to the one tombs.
Warten. Warten worauf? Das ist für Ansel völlig klar, bis der andere Ehepartner auch gestorben ist. Es gibt seltsame Sitten auf dieser an seltsamen Sitten nicht armen Insel.
And then just the waiting.
Ja, wir müssen warten. Die Menschen, die sterben, bleiben in ihrem Zuhause. Wenn der andere Partner noch 50 Jahre lebt, dann bleibst du mit dem Toten noch 50 Jahre zusammen zu Hause.
Ohne Geruchsentwicklung? Nein, da rieche nichts, sagt Ansel. Es sei über Jahrhunderte immer besser entwickelt worden, wie man die Toten bedeckt. In traditionelle Baumwolltücher, Kräuter, Gräser und Kokosfasern gewickelt, so sitzen sie auf einem Stuhl.
When the time for lunch, you have lunch together.
Und wenn es Zeit fürs Mittagessen ist, essen sie zusammen. Wenn es Zeit fürs Abendessen ist, essen sie zusammen.
Dreimal müsse man ihnen jeweils das Essen zumindest anbieten. Wenn sie nichts nehmen, dürfen es die anderen Familienmitglieder verspeisen. Wieder heiraten dürfen die Hinterbliebenen nicht, denn da sei ja noch ein Ehepartner, nur eben tot. Bis beide gemeinsam beerdigt werden.
So klingt der Gong, mit dem die Nachbarn zum Begräbnis gerufen werden. Aber Vorsicht! Solange kein Büffel für den Leichenschmaus geschlachtet wurde, darf man nicht läuten. Manchmal, erzählt Ansel, müssen die Menschen jahrzehntelang arbeiten, um genügend Geld für ein Begräbnis zu sparen. Im Landesinneren, im Tal von Anakalang, wird noch sichtbarer, wofür das Vermögen gebraucht wird. Hier sind viele große Gräber zu finden, aus Megalithen, riesigen Steinblöcken.
Because here in Sumba, you have to pulling by hand.
Die werden von Hand dorthin gezogen, aus dem Steinbruch. Du brauchst also viele Menschen, deine gesamte Familie und noch mehr, um dir zu helfen. In Anakalang haben sie noch 1971 ein Jahr lang den Stein gezogen. Jeden Tag ein paar Meter, vom Steinbruch bis zum Haus des Stammesfürsten. Während all dieser Tage müssen die Menschen essen, mittags, abends. Das heißt, du musst jeden Tag einen Büffel schlachten oder mindestens ein Schwein.
Ein Büffel für 3000 Euro, jeden Tag einer? Kein Wunder, dass viele Menschen hier schon mit Schulden beladen auf die Welt kommen. Die Traditionen sind hart, das Dasein archaisch.
Varuvora ist ein traditionelles Dorf im Südosten der Insel, rund und geschlossen angelegt. Alle Häuser haben Dächer aus Palmstroh und die hohen Türme für die Nähe zu den Göttern. Sie sind auf kurzen Pfählen gebaut, denn unter dem Haus leben die Tiere, Schweine, Ziegen, Hunde, Hühner. In der mittleren Ebene, in den dunklen, aber durch das Strohdach kühl gehaltenen Räumen, wohnen die Menschen und der Turm gehört den Marapu.
Die kleinen Kinder rennen zwischen den Wasserbüffeln und Pferden umher. Auf der Terrasse des Dorfältesten stampft Ren, seine Frau, den Reis. Nila Dudo kaut Betelnuss, spuckt den roten Saft aus, weist auf sie, seinen Sohn, seine Schwiegertochter und den Säugling, der unter einem Netz liegt.
Wir sind immer zusammen in diesem Haus. Die ganze Familie lebt hier gemeinsam und teilt die Verantwortung. Wie man Essen findet zum Beispiel. Alles muss organisiert sein.
Dass das Gehorsam und Respekt bedeutet, singt hier jedes Kind. Auch die 10-jährige Lida mit ihren Geschwistern und Freunden. Wenn du deine Hände an den Kopf und auf die Schultern legst, tu, was deine Eltern sagen. Lida erzählt von ihrem Alltag.
Ich muss mich selbst wecken und für die Schule fertig machen. Aber vorher koche ich noch Kaffee für meine Eltern. Und dann gehe ich los. Wenn ich nachmittags wiederkomme, sammle ich mit meinen Geschwistern Feuerholz, damit wir Abendessen kochen können. Wir bereiten den Mais und den Reis vor. Und nach dem gemeinsamen Essen ist es schon fast Nacht. Ich muss aber noch für die Schule lernen. Darum schlafe ich sehr spät.
Lida geht trotzdem zur Schule. Sie will schauen, wie lange sie durchhält. Nur wenige der zahlreichen Kinder, Familien haben oft 8 oder mehr Sprösslinge, gehen überhaupt zur Schule. Der Weg ist weit und sie werden zu Hause gebraucht. Auch für den mühsamen Ackerbau. Die Böden sind trocken. Anbauflächen gibt es nur nahe der Flüsse. Und gearbeitet wird von Hand oder mit der Hilfe von Pferden und Wasserbüffeln. Weil die so wichtig für die Landwirtschaft sind, sollen sie eigentlich nicht bei Zeremonien geopfert werden. Die Regierung hat solche Rituale auf 5 Tiere pro Jahr beschränkt. Aber der Marapu-Glaube und seine Schamanen gehen vor, also bleibt der Ackerbau mühsam. Was die Familien von der Ernte, von Mais, Reis, Tapioka nicht selbst brauchen, verkaufen sie am Straßenrand.
Normalerweise sollten die Bewohner einer so schönen Insel ein gutes Leben haben. Aber das ist nicht der Fall. Die Armut hier, es bricht dir das Herz.
Sagt Vater Robert, während er vor seinem Haus sitzt. Gerade ist er von einem christlichen Trauergottesdienst ohne Büffel, ohne Opfer zurückgekommen. Er versucht, nicht zu verzweifeln angesichts der Zukunftsaussichten von Sumba.
Die Sterblichkeitsrate steigt. Viele Kinder werden keine 5 Jahre alt. Sie sind mangelernährt. Viele Mütter sterben im Kindsbett. Das sind unsere großen Probleme. Armut, schlechte Schulbildung, mangelhafte Gesundheitsversorgung. Das hängt alles zusammen. Ein Teufelskreis.
Er sieht das Kapital der Insel, die Schönheit, die reiche Natur, die Kultur. Aber er sieht auch, dass andere hier Geld verdienen werden, weil die Bewohner Sumbas nicht gebildet genug, nicht geschäftstüchtig sind.
Sumba wird immer interessanter und die Bewohner stellen Souvenirs für die Touristen her. Es ist gut, dass sie sehen, dass Sumba nicht mehr am Ende der Welt ist. Aber der Nachteil, so viel Land ist schon an Leute verkauft worden, die nicht von hier sind. Von Bali, Java, Übersee. Und dann haben die Inselbewohner kein Land mehr an den Stränden. Das ist ihnen nicht wirklich bewusst. Das wird ein Problem der nächsten Generation, dass die Sumbanesen sich ausverkauft haben.
Auf Sumba liegt das beste Luxushotel der Welt. 2-mal bereits ausgezeichnet, betrieben von Amerikanern. Die Gäste werden im klimatisierten Geländewagen vom Flughafen in Tambolaka abgeholt. 1,5 Stunden holpern sie dann über die Insel, über Schlaglochpisten und durch Dörfer mit maroden Häusern, durch Gebiete, die mit Trinkwasser und Strom nicht ausreichend versorgt sind. Um dann in einer ganz eigenen Welt anzukommen. Luxus pur. Türkisfarbenes Wasser, weite Strände, perfekte Surfwellen. Ölmassagen, Yoga, Stand-up-Paddling, British Polo und eigener Pool auf der Terrasse mit Blick auf den Ozean. Kaum jemand verlässt hier das Urlaubsparadies vor dem Rückweg zum Flughafen.
Größer könnte der Kontrast kaum sein zwischen dieser Resort-Seifenblase, die bunt schillernd über der Insel schwebt, und der staubig trockenen Lebenswirklichkeit der Sumbanesen. Für die einen heißt Strand Luxusurlaub, Surfen, Körperkult, geschützt hinter Zäunen. Für die Sumbanesen heißt Strand Lebenserhalt.
Da gibt es diesen Strand Watumbela.
Watumbela, eine menschenleere Bucht mit weißem Sand, azurblauem Wasser, umgeben von malerischen Klippen. Aber Lida aus dem Dorf Varuvora geht dort nicht etwa hin, um den Strand zu genießen oder zu surfen.
Das ist ein guter Ort, um Fische und Oktopus zu fangen und Algen zu sammeln und Krebse. Vor allem zu zwei Zeitpunkten im Monat müssen wir dorthin, bei Neumond und bei Vollmond. Und dann kommen viele Krebse. Und was wir gefangen haben, essen wir dann mit der ganzen Familie auf.
Nach langer Fahrt über holprige Wege und ein paar Schritten durch den Wald liegt im Südwesten Sumbas die Weikuri-Lagune. Ein paar Kinder springen kreischend hinein. Am Boden wachsen vereinzelt Korallen, drumherum Felsen und Grün und dahinter das Meer. Aber es sind kaum Menschen hier, erst recht keine Touristen.
Sumba ist wunderschön, aber noch nicht weit entwickelt. Es ist momentan kurz vor dem touristischen Durchbruch. Inge hat das erkannt. Sie sah die Insel und war hingerissen, aber hat auch gesehen, dass es kaum Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Darum hat sie die Schule gegründet, um Zukunftsperspektiven aufzubauen und gleichzeitig jungen Sumbanesen aus armen Familien eine Chance zu bieten.
Erklärt Lorraine Bruggermans. Seit 2 Jahren baut sie gemeinsam mit Inge, einer Belgierin, die Sumba Hospitality School, die Schule der Gastfreundschaft, auf. Knapp 50 junge Erwachsene zwischen 17 und 23 Jahren lernen hier das Hotelfach.
My name is Isti and I'm housekeeping department.
Ob Isti in Hauswirtschaft, Indo in der Hotelküche oder Ferrari in der Gastronomie.
My name is Ferrari. I'm studying food and beverage department.
Arini und ihre Mitschüler üben im Englischunterricht für Bewerbungsgespräche. Was sind meine Interessen? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Stärken?
Hello, I'm Arini. Things that I enjoy.
Dinge, die ich gerne tue, sind lesen, reisen, unterhalten.
Building a conversation. Things that I can build or make. Sambal, friendship.
Dinge, die ich tun und herstellen kann, sind Sambalpaste, Freundschaften, singen, schwimmen, Gitarre spielen, Volleyball spielen. Das war's.
Ihr Mitschüler Okta setzt ähnliche Schwerpunkte.
Things I can build or make a friendship.
Ich kann Freundschaften, Gebäck und Gedichte herstellen.
In der Sumba Hospitality School spielen Lebensmittel und ihre Zubereitung eine große Rolle. Die Küche arbeitet fast nur mit dem, was hier auch angepflanzt wird. Isti, Okta und Arini lernen, wie man umgräbt oder Kompost macht. Die Energie für die Schule und das dazugehörige Hotel stammt aus knapp 300 Solarpanelen. Die Klassenräume sind offen, ohne Wände, aus Bambus gebaut und dank der Palmstrohdächer auch erstaunlich kühl.
Die Schüler wie Okdar sind wild entschlossen, die Chance zu nutzen. Im Englischunterricht erzählt er:
I want to work in a 5-Star-Hotel.
Ich will in einem 5-Sterne-Hotel arbeiten. Ich will mein eigenes Geld verdienen und meiner Familie helfen.
Er lächelt, so strahlend wie zielstrebig. Menschen wie er und die anderen Sumbanesen machen den Zauber dieses Ortes aus. Das sagt auch Lorraine Bruggermans.
There are beautiful places all around the world, but I think it's about people. That's what makes a place special.
Wenn man länger hier lebt, übernimmt man ihre Lebensweise und hinterfragt die Dinge, mit denen wir in der westlichen Welt aufgewachsen sind. Die Menschen hier können immer noch mit ihren Ahnen kommunizieren. Der Tod ist nicht das Ende. Und das ist tröstlich.
Different than we experience it in other places.
Sumba ist rau, ungezähmt und nicht unbedingt gefällig. Es ist der wilde Osten. Aber dafür hat diese Insel viel Platz zwischen ihrem weiten Himmel und der kargen Erde. Viel Platz für viele Dinge, die wir uns nicht träumen lassen.
Sumba im Indischen Ozean. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein hat der Nachbarinsel von Bali einen Besuch abgestattet und ist in das Reich der Marapu, der Naturgeister, eingetaucht. Wenn Sie das auch noch mal gerne machen möchten, können Sie das natürlich per Podcast auf hrinforadio.de. Da finden Sie den. Mein Name ist Liane Stahl.